is this on?
We love Germany too.
Zwei mal zwölf ist gleich 24. Der German Seahawkers Podcast.
Is it picked up? Is it picked up? It is!
I'm just about that action, boss.
Get off me, he says to Tracy Porter.
I'm better at life than you.
Holy catfish!
Why not us?
You don't feel in beast mode. It feels you.
12s, they're bringing the trophy home.
Herzlich willkommen, liebe Seahawks-Fans, zu einer neuen Ausgabe von 2x12 gleich 24. Mein Name ist Max und bei mir ist auch heute wieder Jörn. Hallo Jörn.
Hallo Max, hallo Hörer.
Ja, die Seahawks lassen sich weiterhin nicht aufhalten, auch nicht von der nächsten schweren Verletzung und von vielen kleinen Blessuren vom Spiel gegen die Baltimore Ravens. Darüber sprechen wir heute natürlich. Aber außerdem gibt's eine Vorschau, wie immer, auf das Duell mit Johnny Manziel und den Cleveland Browns und dann ein paar News aus dem Fanclub. Vorher aber geht es in den
Filmroom. Euer Feedback, eure Fragen.
Nicht nur zum Playcall, auch für sonstiges Feedback könnt ihr uns wie immer gerne anrufen und unseren Anrufbeantworter belästigen. Wir freuen uns über alle Kommentare, Ideen, Anregungen. Auf unserem Fanclub-Treffen gab es ja auch eine Anregung, ne?
Richtig, da hat Mitglied Tobias Neumann ein bisschen was dazu gesagt. Er hört unseren Podcast sehr gerne, aber er als regelmäßiger Hörer überspringt er den Vorspann schon immer. Der ist ja ziemlich lang. Ist uns jetzt auch aufgefallen mit der Zeit. Wir planen den Vorspann dann für die neue Saison ein bisschen zu kürzen, wollen aber für die Saison, für die aktuelle laufende Saison ihn noch beibehalten. Nur euch jetzt schon mal mitteilen, dass wir uns diese Kritik zu Herzen nehmen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür.
Ja, und auch sonst, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Ideen habt, nur raus damit. Ihr könnt uns, wie gesagt, immer gerne anrufen unter 030-2332-0771-771 und mitdiskutieren zu normalen Ferngesprächsgebühren, keine zusätzlichen Kosten.
Seahawks News.
Ja, beginnen wir unsere Sendung erstmal mit den News aus dem Lager der Seahawks.
Pete Carroll hat sich jetzt geäußert und erzählt, dass Jimmy Graham und Marshawn Lynch beide wieder bei der Mannschaft sind. Allerdings gibt es noch keinen genauen Termin für die Rückkehr von Lynch und es wird wohl noch ein paar Wochen dauern. Ich vermute mal, dass wir ihn frühestens in den Playoffs wiedersehen werden, weil es nicht notwendig ist, ihn jetzt schon wieder einzusetzen und irgendwas zu riskieren. Ich glaube, das schaffen wir auch noch ohne ihn.
Mhm. Aktuell also Reha bei Marshawn Lynch, das wird Thomas Rawls auch bald bevorstehen. Den werden wir in dieser Saison leider garantiert nicht mehr wiedersehen. Seine Saison ist gelaufen mit einem gebrochenen Sprunggelenk und mehreren Bänderverletzungen. Immerhin, laut ESPN, ist wohl keine Operation nötig.
Als Ersatz für Rawls haben die Seahawks zum dritten Mal in dieser Saison Bryce Brown unter Vertrag genommen. Hat zumindest den Vorteil, dass er unsere Offense kennt. Ob noch jemand anderes geholt wird, bleibt abzuwarten. Es schwirren noch so einige Namen durch die Medien.
Ja, mal sehen, was da noch passiert in den kommenden Wochen und wie schnell Marshawn Lynch wieder fit wird. Ich habe da nur einen Wunsch eigentlich. Ray Rice soll da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Von mir aus auch da, wo der Reis wächst. Mir völlig egal. Hauptsache nicht zu den Seahawks.
Ja, ich sehe das, was Rice angeht, etwas anders. Ich verurteile zwar auch, was er getan hat, fand erbärmlich, dass erst Videobilder nötig waren, damit die NFL und die Ravens irgendwas unternommen haben. Und weiß auch nicht, ob er sportlich die große Hilfe wäre. Aber er hat meiner Meinung nach nach seinem Fehlverhalten eigentlich alles getan, um sich irgendwie zu entschuldigen und zu rehabilitieren. Da hat er einige Anstrengungen unternommen. Im Unterschied zu einigen anderen Leuten.
Die immer noch spielen sogar, ja.
Ja, ich blicke mal jetzt nicht Richtung Dallas. Und das sollte man vielleicht auch anerkennen. Aber er ist nur einer. Es gibt da noch andere Namen. Monty Ball, die noch so durch die Gerüchteküche schwirren. Oder Ben Tate. Mal gucken, ob überhaupt da jemand kommt.
Ja, aber gerade zum sportlichen Können von Ray Rice ist auch die Frage. Er ist jetzt, ich glaube, 29 oder 30 Jahre schon alt und hat ewig nicht gespielt. Das ist die Frage, kann er einem Team überhaupt als Running Back noch weiterhelfen? Klar.
Ja, aber im Zweifelsfall, ne, ich denke mal, man könnte auch sein, dass die Seahawks ein, zwei Leute holen, die einfach mal austesten und dann, wenn es halt nichts ist, dann wieder vor die Tür setzen.
Richtig, richtig. Machen wir noch weiter mit einer anderen Personalie. Da gab es Diskussionen über den potenziellen Wechsel von Offensive Coordinator Darrell Bevell zu BYU als Head Coach dort. Darüber haben wir im letzten Podcast schon berichtet. Jetzt hat Head Coach Pete Carroll da erstmal allen Gerüchten eine Absage erteilt, indem er dem BYU Athletic Director mitgeteilt hat, dass Daryl Bevel nicht zur Verfügung steht. Es steht aktuell bei den Seahawks einfach viel zu viel auf dem Spiel, als dass sich die Verantwortlichen jetzt mit so einem Wechsel beschäftigen könnten. Das muss zwar noch nicht das letzte Wort gewesen sein von allen Verantwortlichen, aber es scheint erstmal so, als würden wir unseren Offensive Coordinator behalten vorerst.
Ja, und dann kommen wir noch zu ein paar Verletzungsmeldungen aus dem letzten Spiel. Cam Chancellor hat sich das Steißbein gegen die Ravens geprellt, musste deswegen kurz nach Thomas Rawls das Spiel verlassen und wird auch morgen noch nicht mittrainieren können. Ob er Sonntag spielen kann, bleibt abzuwarten. Aber immerhin hat sein Ersatz Kelsey McRae seinen Job eigentlich ganz gut gemacht am Sonntag.
Richtig, und er ist auch in den Special Teams in der Saison schon ein wichtiger Faktor gewesen. Zwei weitere, Marcus Burley und DeSean Chatt, Cornerbacks, die sind auch noch fraglich, da muss man noch ein bisschen abwarten. Laut Pete Carroll werden beide frühestens Ende der Woche wissen, ob sie am nächsten Sonntag auflaufen können. Die haben sich beide, soweit ich weiß, am Knöchel verletzt. Ein weiterer Spieler, der sich minimal verletzt hat, ist Michael Bennett, der Probleme mit seinem Zehen hat, aber keine Gefahr, dass er nicht spielen könnte.
Ja, weil sein Zeh macht ihm ja schon öfters Probleme und Carroll ist halt der Meinung, dass er da einfach durchspielen wird können, dass der Zeh ist, was sein Zeh angeht. Und
sehr
das
schön.
Irgendwie durchsteht. Ja, damit beenden wir dann auch den Newsblock und kommen zum
Tell the Truth Monday, der Rückblick.
Und den Rückblick beginnen wir mit einem kleinen Rückblick auf den letzten Rückblick vor einer Woche. Da haben wir euch erzählt von einem Tweet von Doug Baldwin, der über Russell Wilson schrieb, That boy good, also super Typ, spielt super gerade. Diesen Tweet könnte man wahrscheinlich auch diese Woche wieder verwenden, denn Russell Wilson spielt aktuell in einer eigenen Liga. Bei der MVP-Diskussion fliegt Wilson im Moment aber noch total unter dem Radar. Aber wenn er die restlichen drei Spiele so absolviert wie in den vergangenen vier, dann ist er, und ich glaube, da bin ich nicht alleine mit der Meinung, ein ernstzunehmender Kandidat für diesen Titel. Was mich daran echt stört, ist, dass Wilson damit seinen Ruf als Game Manager, wie oft geschumpfen wurde, total kaputt macht. Er ist viel zu gut dafür aktuell. Es geht mal gar nicht, oder?
Ja, schon eine Frechheit, was sich Wilson da erlaubt.
Naja, wir können jetzt ja trotzdem mal seine Stärke so ein bisschen mit Statistiken untermauern, denn sie lässt sich einfach nicht leugnen. Da wären zum einen 16 Touchdown-Pässe in den letzten vier Spielen. Das macht dann im Schnitt 4 pro Spiel. Sehr ordentliche Zahl. Gleichzeitig die vielleicht noch bessere Zahl, 0 Interceptions. In allen 4 Spielen keinen einzigen Pick geworfen. Übrigens ist Wilson schon jetzt bei 26 Touchdowns in der Saison und hat damit seinen Rekord aus der Saison 2012 und auch der Saison 2013 eingestellt. Höchstwahrscheinlich würde er den auch noch knacken, wenn er so weiterspielt. Was ich aber am schönsten finde, und das untermauert die MVP-Debatte so ein bisschen. Russell Wilson ist der 4. Spieler in der Super Bowl-Zeitrechnung, der 4 Spiele in Serie mit mindestens 3 Touchdowns und 0 Interceptions absolviert hat. Wie heißen die anderen 3? Zum einen 2014 Aaron Rodgers, 2013 ein Jahr davor Peyton Manning und 2007 Tom Brady. Alle 3 Kandidaten für einen MVP-Titel schon gewesen. Und wenn man Wilson jetzt in diese Kategorie mit reinrechnet, vielleicht gar nicht so falsch, dass die MVP-Debatte da geführt wird. Und dann noch was. Von den Statistikwerten her ist er übrigens auch nicht so weit entfernt von MVP-Favorit Cam Newton. Die sind beide sogar relativ gleich auf. Wilson fast noch mit leichten Vorteilen. Da sieht man eben, wie sehr ein makelloser Rekord von einer Mannschaft in die Diskussion mit reinrechnet. Wir werden es also weiter verfolgen müssen. Ja, aber zu diesen tollen Werten von Russell Wilson gehören natürlich auch immer Receiver, die ihren Quarterback gut aussehen lassen, wenn sie mal etwas unplatzierte Bälle, klar, die soll es ja auch geben, wenn sie die fangen.
Da sprichst du ja bestimmt die glorreichen 3 an und das sind momentan bei den Seahawks Doug Baldwin, Tyler Lockett und Jermaine Curse.
Richtig, die glorreichen 3. Ganz vorneweg, Doug Baldwin, der ist vom Angry Doug Baldwin zum absoluten Top-Receiver gereift. Seine Aggressivität und die Wut darüber, dass er oft unterschätzt wurde, Angry Doug Baldwin, die setzt er inzwischen viel mehr in seinen Laufrouten um. Was ihn meiner Meinung nach von vielen anderen Top-Receivern in der NFL unterscheidet, ist sein Antritt. Der ist vielleicht nicht der schnellste, aber der ist unglaublich flink, unglaublich flinke Fußbewegungen. Damit spielt er seinen Gegenspielern auf den ersten Metern total die Knoten in die Beine und bringt so den entscheidenden Abstand zwischen sich und seinen Gegner. Ja, und dann kann er natürlich mit Russell Wilson diese Crossroutes, diese Routen quer übers Feld total gut ausspielen. Die beiden haben die Chemie absolut optimiert, ist kaum mehr zu stoppen. Und jetzt werden natürlich auch erste Rufe laut, Baldwin soll oder gehört in den Pro Bowl. Die kamen zwar vom ehemaligen Stanford-Kollegen Richard Sherman, aber wo er recht hat, hat er eben recht. Und es ist schön, dass auch Richard Sherman wieder endlich mehr seinen Mund aufmacht. Der Master of Trash Talk, er ist wieder da. Vielleicht, weil es auf dem Spielfeld wieder läuft. Ja. Gehen wir weiter zu Tyler Lockett. Der fängt aktuell auch Bälle für zwei Lockets sozusagen. Kleines Namensspiel. Vielleicht ist es auch seinem Mitspieler und fast Namensvetter Ricardo zu ehren. Oder vielleicht einfach, weil er zeigen will, dass er noch viel mehr kann als nur ein guter Returner sein. Seine Schnelligkeit hilft ihm jedenfalls auch in der Offense weiter, nicht nur in den Special Teams. Und ich hoffe, wir werden noch viele verrückte Tänze in der Endzone von ihm sehen. Die sind ja jedes Mal zum Totlachen. Er hat total eingeschlagen bei den Seahawks und es ist schon stark für einen, der von der Statur her eher noch aussieht wie ein Highschool-Spieler. Der dritte im Bunde ist Jermaine Kearse und der ist vielleicht der unscheinbarste der unscheinbaren Seahawks-Receiver. Am Sonntag sah es so aus, als würde Russell Wilson ihn häufig suchen, zumindest in den ersten paar Drives. Das hat er dann auch gemacht und es war meistens erfolgreich. Was mir bei Kearse aber fast noch besser gefällt als seine Catches, ist sein Spiel ohne Ball, total filigran. Wenn er blockt oder einen Laufweg bei einem Pickplay läuft, um seinen Mitspieler so ein bisschen den Weg freizuräumen, dann schafft er das mit einer total guten Körperhaltung, ohne die Hände einzusetzen. Ich finde, das ist echt schön anzusehen. Das ist vielleicht auch was einfach nur mir total gut gefällt. Gemeinsam haben die drei, diese unscheinbaren drei, am Sonntag mit Russell Wilson Baltimores Defense in ihre Einzelteile zerlegt, nach allen Regeln der Kunst. Und das, obwohl sie nicht mal die Unterstützung eines dominanten Running Games hatten.
Ja, obwohl zu Beginn des Spiels sah ja noch alles aus wie immer. Thomas Rawls lief schon im ersten Drive mit 6 Carries für 44 Yards und war traumhaft zuzuschauen, aber dann hat er sich verletzt und jetzt fällt er, wie wir ja schon angesprochen haben, für den Rest der Saison aus. Aber warum sind die Seahawks denn jetzt auch ohne das starke Running Game am Sonntag noch zurechtgekommen?
Ich wage jetzt mal zu behaupten, das liegt daran, dass unser Passspiel aktuell auch ganz gut auf sich alleine gestellt funktioniert, weil da einfach ein Rädchen ins andere greift. Und da können wir jetzt ein bisschen über ein paar Rädchen sprechen. Das wichtigste Rädchen, vielleicht sogar das große Rad am Wagen, das ist die O-Line. Die ist nicht mehr wiederzuerkennen, und zwar im positiven Sinne. Während des Spiels ist es mir gar nicht so aufgefallen, weil alles so geschmeidig lief und Touchdown nach Touchdown fiel. Aber als ich anschließend gelesen habe, 0-6 zugelassen, da war ich schon ziemlich überrascht. Klar, wir haben den Aufwärtstrend jetzt seit einigen Wochen verfolgt. Wir haben gesehen, dass Drew Nowak als Center ausgetauscht wurde für Patrick Lewis. Wir haben gesehen, wie Gary Gilliam und Justin Britt sich gut stabilisiert haben. Wir haben gesehen, wie J.R. Sweezy wieder gegnerische Linemen als Blocker bestraft und in den Boden stampft. Und Russell Okung, ja, endlich zu starker Normalform fand, wie es sich für einen Spieler seines Kalibers gehört. Aber dann keinen einzigen Sack zu lassen, das ist selbst gegen ein dezimiertes Ravens-Team noch hoch anzurechnen, finde ich. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass die Worte von Tom Cable, dem O-Line-Coach, langsam greifbar werden. Vor der Saison sagte er, er habe vielleicht noch nie eine so talentierte Gruppe von Spielern trainiert. Und langsam sehe auch ich, was er damit meint. Wir alle haben wie immer zu früh Panik geschoben, machen wir eigentlich jedes Jahr, obwohl die O-Line der Seahawks wirklich in jeder Saison eine Weile braucht, bis sie ins Laufen kommt, bis sie anfängt, ihren Quarterback richtig zu schützen. Diesmal dauerte diese Weile ein bisschen länger, aber dafür ist das Endprodukt auch umso perfekter.
Nichtsdestotrotz werden wir vielleicht in der Offseason da im Draft ein bisschen noch Hand anlegen müssen, damit das in der nächsten Saison nicht ganz so lange dauert, bis die so in Gang kommen. Aber ja. Hast du, wenn selbst die O-Line so super gespielt hat, hast du irgendwas noch zu meckern?
Weiß nicht, was hilft es groß, jetzt über Verletzungen zu jammern? Ich halte es da wie die Seahawks immer. Next man up. Ein Nachrücker wird diese Lücke füllen, die jetzt Thomas Rawls hinterlassen hat. Wer das sein wird, das werden wir dann sehen. Die ersten Schritte wurden ja jetzt getan mit der Verpflichtung von Bryce Brown wieder. Ich finde auch, Duhuan Harris hat seine Sache, abgesehen vom Fumble in der Red Zone, doch ganz gut gemacht. Es kann ja nicht jeder ein Thomas Rawls sein. Ob man aber von Fred Jackson, der ja auch schon Backup war für Thomas Rawls und Marshawn Lynch, ob man von dem mehr erwarten darf, als das, was er aktuell abliefert, wage ich zu bezweifeln. Er ist einfach kein Every-Down-Back, also nicht einer, der wirklich jedes einzelne Play da auf dem Spielfeld stehen kann und laufen kann. Also da wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein anderer Spieler mehr Carries bekommen. Ob das dann Bryce Brown ist, Duhuan Harris, wie vergangenen Sonntag jetzt, oder vielleicht sogar Fullback Derek Coleman, lassen wir uns überraschen.
Das war jetzt aber auch immer noch nicht so eine echte Kritik.
Okay, keine Angst. So ein bisschen meckern muss schon sein. Da kommen die Seahawks nicht drum rum. Wir haben wieder gegen Jimmy Clausen gespielt, den Quarterback. Der zeigte sich nicht unbedingt als der große Retter vor ein paar Monaten bei den Chicago Bears, als wir gegen die gespielt haben, den Shutout geschafft haben. Ja, für die Ravens war es jetzt auch nicht. aber er hat bei ein, zwei Drives schon die Schwachstelle der Seahawks ganz gut ausgenutzt, finde ich. Mit kurzen Pässen in die Zwischenräume, hinter die Linebacker und immer wieder in die Schnittstellen der Zonenverteidigung, wo dann ein Tight End wartete. Klar, kann alles passieren, ist ja nicht viel angebrannt. Aber dann haben die Seahawks da einmal 23 Yards Raumgewinn gegen sich kassiert, weil sie nur mit 10 Mann auf dem Feld standen. Gegen einen guten Gegner hätte es wahrscheinlich böse geendet. Also wieder, oder sagen wir immer noch, krasse Absprachefehler, wie damals gegen die Cincinnati Bengals oder die Carolina Panthers, da haben wir es ja gesehen, mit dem Unterschied, dass eben jetzt nicht bestraft wurden, weil eine schwächere Offense auf dem Feld stand. Also da sehe ich unsere Passverteidigung noch ziemlich weit entfernt von dem Level aus 2013 und 2014. Da wird mir zu viel gejubelt auch. Schwache Gegner täuschen da einfach ein bisschen drüber hinweg, finde ich. Ob sich's wirklich gebessert hat in der Passverteidigung, das wird sich erst gegen Arizona zeigen oder in den Playoffs. Wir werden sehen. Bei der Laufverteidigung hingegen bin ich ganz anderer Meinung. Die ist bombenfest zurzeit und die lässt kaum was anbrennen. Weiter so.
Gut, hast du jetzt zum Schluss vielleicht auch noch irgendein an den Haaren herbeigezogenes Fazit zur Hand?
Das sagst du jetzt sicher wegen Chris Matthews, oder? Der Receiver, der Richard Sherman, nach dessen Interception so übrigens legal an den Haaren herbeigezogen zu stoppen wusste. Ja, mein Fazit fällt kurz aus. Pflichtsieg, wie erwartet. Er hat die Seahawks aber aufgrund der Verletzung von Thomas Ross und Cam Chancellor unerwartet viel gekostet. Aber so deutlich gegen ein Team zu gewinnen, das zuvor nie mit mehr als 8 Punkten verloren hat, das ist dann doch mehr als nur Glück oder Unvermögen der Ravens. Beenden wir den Rückblick mit etwas Lustigem und gehen deshalb nochmals zurück zu Richard Sherman. Der antwortete einem Reporter auf dessen Frage nach dem Spiel, wie sehr er es gemocht habe, nach der Interception an den Haaren gerissen zu werden, mit folgenden Worten. As much as kids like getting coal for Christmas, also so sehr wie Kinder gerne Kohle zu Weihnachten geschenkt bekommen. Wenn Sherman jetzt wüsste, dass Kohle in Deutschland ein Synonym für Geld ist, hätte er wahrscheinlich einen anderen Vergleich gewählt.
Ja, das sollten wir ihm bei Gelegenheit mal erzählen. Aber jetzt machen wir weiter mit dem
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Unsere O-Line wurde in den letzten Wochen immer besser. Die Krönung war jetzt sicherlich die Demontage der Ravens Defensive Line am Sonntag. Und jetzt ist plötzlich kein Running Back mehr da, dem sie den Weg freiräumen können. Das beschäftigt uns natürlich auch in
Thanks for asking, die Frage der Woche.
Richtig, für wen blocken, wenn keiner da ist? Die Frage lautet diese Woche, die O-Line der Seattle Seahawks steigert sich von Woche zu Woche und stärkt damit die Performance der Running Backs sowie von Quarterback Russell Wilson. Doch können die Big Men in der Offense auch einen vermeintlich schwächeren Ersatz der zwei Verletzten Thomas Rawls und Marshawn Lynch den Weg freiräumen? Oder anders gefragt, welchen Anteil am derzeitigen Erfolg trägt die O-Line? Und wie wird dieser Erfolg durch den Ausfall von Thomas Rawls und Marshawn Lynch beeinflusst? Wir beginnen wie gewohnt mit den Anrufen und das hat auch diesmal wie gewohnt mit viel Gewohnheit zu tun. Hier der Appel der Woche.
Ja, hi, hier ist Dani aus Ludwigsburg. Ich finde, man hat es gestern ganz gut gesehen, im Spiel gegen Baltimore, dass man einfach nach dem Ausfall von Marshawn die O-Line sich schon stark verbessert hat. Dadurch natürlich ermöglicht hat, dass Thomas Rawls mitverantwortlich, dass Thomas Rawls so gute Leistungen abgeliefert hat in seinen ersten Spielen. Brutal bitter, dass er sich jetzt auch noch verletzt hat. Das war echt ärgerlich. Sah eigentlich gar nicht so schlimm aus gestern. Ich habe es im NFL Game Pass angeguckt, da war dann kurz Werbung und dann wurde wieder zurück und auf einmal liegt er am Boden und wird vom Platz getragen oder konnte ja zum Glück das Feld selber verlassen. Ja, wie gesagt, nach Marshawn Lynch jetzt auch Thomas Rawls, der wirklich super Vertretung war in den paar Spielen, jetzt auch noch ausfällt. Dann war, ich glaube, Harris war der Name, der es dann gestern ein paar Mal probiert hat. Und da finde ich, wie gesagt, um noch wieder auf das Thema zurückzukommen, hat man schon gesehen, dass es natürlich auch viel davon abhängt von der Qualität der Running Backs. Also es ist jetzt nicht gesagt, wenn die O-Line sich verbessert, dass dadurch jeder Running Back bei uns ein Monster-Spiel abliefern kann, gerade Harris oder auch Jackson, der dann für so Dritter und Zwei oder Dritter und Drei immer ganz gut ist oder auch als Passempfänger vielleicht, finde ich, dass natürlich die Qualität der Running Backs ganz entscheidend ist. Die O-Line aber natürlich auch brutal wichtig ist. Die hat gestern wieder einen super Job gemacht, wo Rawls auf dem Feld war. Rawls hat es deutlich besser ausnutzen können wie dann Harris zum Schluss, wo die O-Line sich jetzt auch nicht dadurch verschlechtert hat oder bestimmt nichts anderes gemacht hat. Also von dem her, denke ich mal, hat schon viel mit der Qualität zu tun. Bin mal gespannt, ob die Seahawks jetzt nochmal aktiv werden, ob sie sich noch irgendwo einen Free Agent oder irgendwie noch was holen werden. Weil nur mit Jackson und diesem Harris sehe ich schwarz. Da muss dann Wilson wieder anfangen zu laufen, was er aber nicht tun sollte, so wie er die letzten 3-4 Spiele unterwegs ist mit seinen genialen Pässen, Weidepässe, Baldwin und Lockett, die da wirklich in die Bresche gesprungen sind. Und von dem her hat echt Spaß gemacht gestern. Jetzt gegen die Browns muss der nächste Sieg her, auch mit dem nach dem Ausfall von Thomas Rawls, wobei das die ganze Mannschaft gestern nach der relativ frühen Verletzung super aufgefangen hat, trotzdem noch 5 Touchdowns gemacht hat, nur 6 Punkte zugelassen. Von dem her denke ich mal, dass wir gegen die Browns und werden, auch gegen die Rams und gegen die Cardinals. Siege einfahren werden, dann deutlich in die Playoffs kommen, hoffentlich auf Platz 5, dann gegen Washington oder New York Giants und nicht gegen Packers oder Vikings. Und von dem her denke ich mal, dass die Reise dieses Jahr wieder ziemlich weit gehen kann. In diesem Sinne, viele Grüße aus Ludwigsburg, Go Hawks und bis demnächst. Ciao.
Außerdem hat sich auch unser Mitglied Henrik Dahne per Telefon gemeldet.
Ja, Henrik da, ein German Seahawkers. Ja, Thema O-Line. Muss echt sagen, dass sie sich über die letzten Spiele mega gewappnet hat. Ja, starke Verbesserung. Und ich glaube, die Schlüsselpersonalie ist dabei der Center, also Patrick Lewis. Seit der für Drone Novak übernommen hat, hält die O-Line kaum noch Sacks. Ich glaube, generell gar keine in den letzten 4 Spielen, keine Interceptions. Das Laufspiel funktioniert viel besser über die Mitte. Ja, viel mehr Gaps. Ich finde die Zusammenarbeit von Patrick Lewis mit den Guards Britt und J.R. Sweedy zum Beispiel sehr stark. Immer wieder gute Löcher. Man sieht ganz klar, dass Tom Cable mit Darrell Bevell da Schlüsselpersonalien so verändert hat, dass sie die Spielkonzepte besser umsetzen können. Und auch wenn jetzt Rawls ausfällt, glaube ich, dass, also ich blicke da nicht irgendwie pessimistisch drauf. Ich bin da trotzdem zuversichtlich. Dwayne Harris ist jetzt vielleicht nicht der Running Back, wie Rawls einer ist. Nicht dieser Trucker, der da durch die Mitte powert. Deswegen erwarte ich da wahrscheinlich mehr Outside-Handoffs oder mehr Stretch-Plays, vielleicht nochmal einen Toss. Mal gucken, wie viel Workload er überhaupt bekommt. Aber entscheidend wird sein, dass wir unsere Variabilität beibehalten, ja, was wir über die letzten Spiele hatten. Play-Action konnten wir spielen durch die offensichtliche Verteilung an per Carries, an Rawls oder in dem Fall auch mal Fred Jackson. Haben uns immer den langen Ball freigehalten, für Lockett zum Beispiel. Ja, atemberaubend, was er da im letzten Spiel abgeliefert hat, genau wie Baldwin. Und von daher mache ich mir da keine Sorgen. Muss noch gucken, bei Browns, klar, da war die, dass wir die aus dem Ceiling fegen. Gegen St. Louis Rams und gegen die Arizona Cardinals wird es auf jeden Fall deutlich immer schwieriger. Die Rams haben uns in den letzten Jahren immer Probleme bereitet. Ja, also da fällt mir jetzt gerade kein Spiel ein, wo es einfach war. Andererseits denke ich mal, dass unser Passspiel der Schlüssel dazu Erfolg sein wird und das läuft ja in den letzten Spielen sehr gut. Gegen die Cardinals wird es dann wahrscheinlich wieder schwieriger, weil die eine All-Hawking-Secondary haben mit Tyrann Mathieu und Patrick Peterson. Da kraut es mir vom langen Ball, aber ich denke mal, das werden unsere Jungs schon hinbekommen. Von daher sehe ich dann im Playoff-Run sehe ich da keine Probleme. Alles klar, war das schon. Go Hawks!
Vielen Dank euch beiden, aber auch auf Facebook erreichten uns einige Wortmeldungen zu unserer Frage der Woche. Zum Beispiel von Dennis, der hat geschrieben, also ich muss sagen, die O-Line ist deutlich stärker geworden, aber viel schlechter als zum Saisonstart ging auch kaum. Für die nächsten Spiele, mindestens bis zur Rückkehr von Lynch, wird die O-Line besonders wichtig sein, da aufgrund der aktuellen Lage, auch wenn es die meisten nicht gerne hören, mehr auf das Passspiel gesetzt werden muss, da Jackson nicht der klassische Running Back ist und der andere Ersatz nicht so überzeugt hat. Dann gab es noch einen Kommentar von Christian. Wir können froh sein, dass die nächsten 2 Wochen vergleichsweise schwächere Gegner kommen. Im letzten Spiel hat es auch ganz gut geklappt und ich bin mir sicher, dass die nächsten 2 Spiele gewonnen werden. Harris und Jackson werden das bis zur Rückkehr von Marshawn schon richten. Christoph hat dann noch geschrieben, gegen die Browns, die eine der schwächsten Defensiven der Liga haben, sollte es schon reichen. Egal, wer für uns als Running Back aufläuft. Wenn Wilson und die O-Line auch nur annähernd die Form der letzten 4 Spiele beibehalten, werden gegnerische Teams ihr Augenmerk auch deutlich mehr auf die Passverteidigung richten müssen, wovon das Laufspiel zusätzlich profitiert. Können Lynch und Rawls nicht gleichwertig ersetzt werden, aber als Team sollte man diesen Ausfall zumindest so weit kompensieren können, dass die Playoff-Teilnahme mit 2 Siegen aus den letzten 3 Spielen gesichert wird und dann ist Beast Mode, ja wie es scheint, wieder dabei. Und dann hat Tobias noch einen kurzen Kommentar abgegeben, dass er nicht glaubt, dass Lynch diese Saison nochmal spielt und er hat dann quasi gefragt, ob man hier vielleicht noch nachtraden kann. Also traden können wir nicht mehr, denn die Deadline ist hier schon eine Weile abgelaufen. Was wir machen können und mit Bryce Brown ja bereits getan haben, ist einen Free Agent, also einen Spieler, der momentan nirgendwo unter Vertrag steht, verpflichten. Das kann man die ganze Saison über, also auch noch in den Playoffs machen.
Ja, das waren die Stimmen auf Facebook. Vielen Dank auch dafür. Und wir machen jetzt weiter mit unserer kleinen Football-Kunde.
Ja, ich bin bei Facebook über eine Frage gestolpert, ob Marshawn Lynch eigentlich Half- oder Fullback ist. Und habe mir gedacht, dass ich das mal hier aufgreifen werde, da einige vielleicht nur den Begriff Running Back kennen. Also Running Back ist quasi der Oberbegriff. Dann wird wieder unterschieden zwischen Halfback, Fullback oder Tailback. Was jetzt meistens so als Running Back bezeichnet wird oder wo viele sagen Running Back, das ist eigentlich der Halfback. Momentan sind die Halfbacks der Seahawks Marshawn Lynch und Thomas Rawls, die ja beide verletzt sind. Und dann noch Fred Jackson, Dejuan Harris und seit jetzt wieder auch Bryce Brown. Und unsere Fullbacks sind Derek Coleman und Will Tukuafu. Runningbacks, wie gesagt, sind alle. Fullbacks sind in der Regel kräftiger gebaut als Halfbacks und werden häufig eingesetzt, wenn nur noch wenige Yards zu überwinden sind. oder um dem Halfback den Weg frei zu blocken, da sie halt einfach durch ihre Körpermasse mit einer größeren Wucht unterwegs sind. Deswegen, wenn es irgendwie nur noch ein halber Yard ist oder der Ball quasi schon fast über der Goal-Line ist, dann geben viele Teams ihrem Fullback den Ball, weil der dann einfach durch die Gegner durchrennen kann. Bei uns ist das nicht so oft nötig gewesen, weil wir mit Marshawn Lynch eigentlich einen Typen haben, der Wahnsinn ist, was so Sachen angeht, wenn er auf Gegner trifft. Diese Namen Half und Fullback kommen von der I-Formation. Das ist eine alte und immer noch häufig eingesetzte Offense-Formation, die so heißt, weil Center, Quarterback, Halfback und Fullback, also vier Spieler, quasi auf einer Linie hintereinander stehen. Der Center steht in der Mitte von der Line of Scrimmage und am weitesten nach hinten von ihm entfernt ist der Fullback. Also quasi full im Sinne von komplett, ganz. Auf halber Strecke zwischen Center und Fullback steht der Halfback. Daher halt Half, ist die halbe Strecke. Nur ein Viertel der Strecke vom Center entfernt ist dann der Quarterback. Quarter für Viertel. So einfach sind die Namen damals einfach entstanden. Das war dann halt der Center und ein Viertel hinten dran der Quarterback, die Hälfte hinten dran der Halfback und die komplette Strecke der Fullback. In einigen modernen Formationen steht aber auch häufiger der Fullback vor dem Halfback, da er dem dann, wie ich oben schon angesprochen habe, quasi den Weg frei blockt. Da der Halfback dann im Prinzip an der Rückseite des Fullbacks rennt oder am nicht vorhandenen Schwanz, nennt man ihn auch da ab und zu Tailback. Tail ist hier halt im Sinn von Rücken, Hinterseite oder Schwanz zu übersetzen. Das war's dann eigentlich auch schon mit Half, Full, Running und Tailback. Und wenn ihr Fragen für diese Rubrik habt, dann immer her damit. Ich habe das schon öfter gesagt, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Und ich bemühe mich in der Rubrik nicht, die dümmsten Antworten auf eure Fragen zu geben.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Nach den Ravens steht direkt das nächste Duell mit einem Team aus der AFC North an. Die Cleveland Browns sind zu Gast in Seattle. Seit der Rückkehr der Browns in die NFL 1999 waren sie eigentlich meistens die Lachnummer bzw. das enttäuschende Team der AFC North oder AFC Central. Und es ist auch kein Ende da in Sicht. Die haben es in ihrer Zeit, seit sie wieder ein Team waren, nur einmal in die Playoffs geschafft und sind da auch direkt gescheitert. In Cleveland traf in der Zeit halt immer sportliche Mittelmäßigkeit oder höchstens Mittelmäßigkeit auf eine gewisse Unfähigkeit, was das Front Office angeht. Die Liste der Starting Quarterbacks der Browns in den letzten Jahren ist länger als der Wunschzettel von einem Fünfjährigen an Weihnachten. Dazu kamen auch häufig noch so merkwürdige oder enttäuschende Draft-Entscheidungen und es fehlt halt auch einfach eine gewisse Konstanz mit einem da auch einhergehenden längerfristigen Plan.
Das ist ja eigentlich auch kein Wunder, dass die Browns diese Saison eins der unansehnlichsten NFL-Teams laut Wall Street Journal sind, oder?
Ja, genau. Das Wall Street Journal hat diverse unattraktive Statistiken, wie zum Beispiel Most Rushes for No Gain, Most Dropped Passes, Fewest Big Plays und so weiter. Also ne, Runs mit dem wenigsten Raumgewinn oder die häufigsten nicht gefangenen Bälle, so Sachen. Alles verglichen, um festzustellen, wessen Spiele im TV eigentlich qualvoll für die Zuschauer sind. Und an der Spitze liegen dieses Jahr die Colts, gefolgt von gemeinsam den Eagles und Rams. Und dahinter sind dann schon die Browns. Ich werde den Artikel auf jeden Fall nochmal verlinken in den Shownotes.
Wenn man jetzt an die faszinierenden Spieler der Browns denkt, die Schlagzeilen machen, dann fallen einem so auf Anhieb vermutlich Josh Gordon ein, der ja mehr gesperrt ist, als dass er spielen darf, oder Johnny Manziel, der mehr Schlagzeilen mit Dingen abseits des Platzes macht, als mit sportlichen Großtaten.
Ja, Johnny Football, also Johnny Manziel, ist eigentlich ein gutes Stichwort. Fangen wir mit dem aktuellen Quarterback der Browns mal unsere genauere Betrachtung des Gegners vom Sonntag an. NFL-Fans sagt der Name vielleicht noch nicht viel, weil er noch nicht so viel gespielt hat, aber College-Fans ist Manziel bestimmt ein Begriff, denn in seiner Zeit bei Texas A&M war er einer der erfolgreichsten Spieler und er heimste diverse Auszeichnungen ein. Die prestigereichste war vermutlich die Heisman Trophy 2012. Aber schon im College war so ein kleines Enfant terrible, über das gerne von den Medien berichtet wurde und was vermutlich auch dafür sorgte, dass er im Draft an Position 22 und damit etwas später als erwartet gedraftet wurde. Auf alles im Detail will ich jetzt auch gar nicht eingehen, das würde in den Rahmen sprengen, aber sein Verhalten trug auch dazu bei, dass er noch nicht sehr viele Spiele als Starter gemacht hat und beim aktuellen Browns-Coach Mike Pettine so ziemlich in Ungnade gefallen ist. Erst vor kurzem wurde er gar zum Third-String-Quarterback degradiert und ich glaube, es gab manche Zeiten, da hätte Pettine ihn gerne aus dem Team geschmissen, was ihm aber nicht erlaubt worden ist von den anderen Leuten, die etwas höher über ihm stehen. Ich persönlich bin auch nach wie vor der Meinung, dass die Browns in ihrem Umgang mit Manziel so einen ziemlichen, Scheißjob machen. Der Junge hat eindeutig Probleme Und er wird eher so als Spielball für interne Machtkämpfe genutzt, als dass man ihm etwas mehr Hilfe mit seinen Problemen gibt. Das Ganze erinnert mich leider so ein bisschen an die 49ers und Alden Smith. Aber jetzt genug davon. Kommen wir zum Sportlichen. Denn gegen die 49ers letzte Woche hat er quasi seinen dritten Neustart als Browns Quarterback gehabt und durfte wieder starten. Er hat da vermutlich auch gleich sein bis jetzt bestes Spiel abgeliefert. Von seiner Spielanlage erinnert er durchaus etwas an Russell Wilson. Beide sind nicht die Größten, so was zumindest die Körperlänge angeht. Beide können, wenn sie in der Pocket unter Druck geraten, mit ihren Beinen noch so manchen Spielzug retten. Und die Ähnlichkeit zwischen den beiden könnte ja durchaus auch ein Vorteil für unsere Defense sein. Die müssen ja Woche für Woche mit Russell Wilson trainieren, also sind vielleicht auf so einen Spielertyp dann auch besser eingestellt. Überraschenderweise waren die Quarterbacks, egal ob Johnny Manziel, Josh McCown oder Austin Davis, für die Browns nicht das Problem in dieser Saison, was die Leistung angeht. Ich denke dennoch, dass unsere Defense mit einem ähnlichen Auftritt wie gegen die Ravens Johnny Football ganz schön unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen kann.
Oh je, jetzt hoffe ich für ihn, dass er nicht zu viele Interceptions wirft am Sonntag. Ansonsten muss er sich ja jedes Mal sein Tablet, mit dem er die Spielzüge nochmal anschaut, gegen den Kopf hauen.
Ja, da war Microsoft bestimmt begeistert, als er den ihr Tablet da mit dem Kopf zerstört hat.
Auch eine Form der Werbung.
Ist halt immer so, wenn er unter Druck gerät, dann macht er einige unüberlegte Entscheidungen und will Pässe erzwingen, statt den Ball einfach wegzuschmeißen. So entstehen dann halt auch diese Interceptions.
Ja, wie ist denn sonst um die Offense der Browns bestellt?
Das Running Game der Browns, hauptsächlich bestehend aus Isaiah Crowell und Duke Johnson Jr., ist nicht sonderlich angsteinflößend. Zwar kam Crowell gegen die 49ers am letzten Wochenende auf 145 Yards bei 20 Attempts. Das wird dann aber wieder so in Relation gerückt, wenn man sich vor Augen führt, dass es das erste Spiel eines Browns Running Back über 100 Yards seit Week 4 2014 war. Und auch Rookie Duke Johnson war gegen San Francisco mit 78 Yards gut, wurde ansonsten aber seinem Hype eigentlich noch nicht so gerecht. Ich denke einfach, dass unsere Defense mit Sicherheit gegen die beiden einen besseren Job machen wird als die Defense von San Francisco. Dennoch muss man natürlich vorsichtig sein und beiden keine Chance auf ein Big Play geben. Gegen die 49ers hatte Crowell zum Beispiel einen 50-Yard- und einen 54-Yard-Run. Und die Browns sind auch ganz gut darin, ihr System auf kurze Pässe umzustellen, wenn sie merken, dass sie mit dem Running Game gegen eine Wand laufen. Da wird Duke Johnson dann quasi zum Receiver umfunktioniert. Einzig richtiger Offensivstar dieser Saison bei den Browns ist Tight End Gary Barnage. Ich habe die Statistik zwar nicht ganz im Kopf, aber Barnage ist, glaube ich, unter den Top 3 Tight Ends der Liga und ist vor allem in der Red Zone sehr effektiv. Bis jetzt kommt er in der Saison auf 901 Yards Receiving und 8 Touchdowns. Also auf ihn sollte unsere Defense auf jeden Fall ein Auge werfen. Gerade auch, weil Brian Hartline, letzte Woche noch bessere Wide Receiver der Browns, mit einem gebrochenen Schlüsselbein gegen uns ausfällt. Der einzig verbliebene Top Receiver hinter Gary Barnage ist damit Travis Benjamin, der dieses Jahr bis jetzt auf 867 Yards und 5 Touchdowns kommt. Kleine Randnotiz, Terrell Pryor, das ist der ehemalige Quarterback der Oakland Raiders, der dann 2014 von den Seahawks zum Wide Receiver umfunktioniert wurde, aber nach der Preseason 2014 auch gleich wieder entlassen wurde, stand gegen die 49ers erstmals für die Browns auf dem Platz, hatte allerdings keine einzige Reception. Könnte allerdings sein, dass er gegen uns dann auch wieder spielt, gerade jetzt durch die Verletzung.
Okay, das sind jetzt eigentlich Attribute von den Browns, die so ein bisschen das widerspiegeln, was auch die Ravens am Wochenende versucht haben, nachdem das Running Game nicht funktioniert hat. Aber bei denen hat es nicht geklappt und bei den Browns könnte es dann wahrscheinlich auch nicht so gut klappen. Also war noch nicht so viel Beängstigendes dabei. Wie sieht es denn mit der Defense aus? Ist da ein bisschen was Stärkeres dabei?
In den letzten Jahren hatte die Browns eigentlich eine bessere Defense, als man denken würde. Es hat sich nur nicht in den Ergebnissen am Ende der Saison wieder gespiegelt. Aber die hatten ja einige gute Leute und auch relativ gut gespielt. Aber dieses Jahr ist die Defense der Browns zum Großteil eine Enttäuschung. Die Run-Defense ist quasi nicht existent. Das dürfte auch gerade für unsere ersatzgeschwächten Running Backs eine gute Nachricht sein. Die Browns versuchen da ihre Unfähigkeit im Run-Blocking einfach durch schiere Masse zu kompensieren, indem sie einfach die Line of Scrimmage vollstellen, was dann wieder Lücken weiter hinten für das Passing-Game öffnet. Der Pass-Rush war fast nicht existent in diesem Jahr, vielleicht abgesehen von Paul Krueger ab und zu. Die Browns haben kaum Sacks produziert und konnten häufiger nicht mal Hits gegen den gegnerischen Quarterback produzieren. Das hat sich letzte Woche allerdings geändert. Gegen die 49ers hatten die Browns 9 Sacks. In allen Spielen zuvor kamen sie auf gerade mal 17 insgesamt. Ob das jetzt an einer plötzlichen Erwachung der Browns Defense oder einer unfähigen Niners O-Line lag, wird man vermutlich im Spiel gegen uns sehen. Ich tippe allerdings eher auf die unfähigen Niners. Kommen wir am Schluss zur Secondary, was die Defense angeht. die ist ebenfalls eine Enttäuschung. Joe Hayden, das ist der Top-Cornerback der Browns, konnte nach einer Gehirnerschütterung seit Anfang November nicht mehr spielen und wurde von den Browns gestern endgültig auf die Injured Reserve List gesetzt. Und ohne ihn ist die Browns Secondary völlig überfordert. Und von daher stehen die Zeichen jetzt auch ganz gut, dass unsere Pedestrian Receiver ihren erfolgreichen Run fortsetzen können. Und Russell Wilson wird einige lange Bälle werfen können. In den letzten Jahren wäre das nicht so einfach möglich gewesen, aber die Secondary der Browns ist ohne Hayden einfach nicht in der Form, die sie in den letzten Jahren hatte.
Wie sieht denn so dein Fazit dann aus, deine Prognose für das Spiel?
Die Seahawks sind nicht die 49ers.
Zum Glück.
Da müssten wir die Browns eigentlich kontrollieren können. Also ich glaube nicht, dass der deutliche Sieg der Browns so sehr an den Browns lag, als eher an der Unfähigkeit der Niners. Und wir müssten den Browns eigentlich in allen Bereichen überlegen sein. Und hoffentlich drückt sich das auch recht schnell durch einen deutlichen Vorsprung aus, sodass den Browns dann früh der Wind aus den Segeln genommen wird. Denn motiviert werden die Browns auf jeden Fall sein. Da die Saison für Cleveland quasi gelaufen ist, die haben 3 Siege bis jetzt, werden sie einigen Leuten eine Chance geben, die diese Saison noch nicht so oft ran durften, also auch vielen jungen Spielern. Und die werden dann vermutlich versuchen, sich zu beweisen, damit die Browns sie weiter beschäftigen oder ein anderes Team auf sie aufmerksam wird.
Fanclub News.
Im Fanclub wird es kurz vor Weihnachten bei uns ein bisschen ruhiger, doch das Protokoll, das von der Mitgliederversammlung immer noch aussteht, das gibt es trotzdem im Laufe der Woche per E-Mail. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe endlich geschafft, das Protokoll fertigzustellen. Weiter geht's mit den Fanclub-Aktivitäten im Internet.
Die Fantasy-Football-Saison kommt in die heiße Phase. Du bist ja noch in den Playoffs, hat sie erzählt, ne?
Mhm. Freue mich drauf.
Für mich ist es schon wieder vorbei. In meiner Liga, in der Grey League, sind die Top 3 Seeds alle in der ersten Runde ausgeschieden. Ach, enttäuschend, enttäuschend. Meine Wide Receiver haben mich einfach im Stich gelassen. Aber herzlichen Glückwunsch an alle, die es weitergeschafft haben. An alle, die es nicht in die Playoffs geschafft haben, die nur in die Consolation Round gekommen sind. Eure Bye Week ist jetzt vorbei. Das heißt, ihr habt jetzt am Wochenende wieder ein Spiel, wo es immerhin noch um die Platzierungen geht. Und dann kommen wir zum Tippspiel bei ESPN. Gewonnen hat diese Woche Cindy mit 14 von 16 möglichen Punkten. Ich glaube, das ist schon ihr zweiter Wochensieg. Also herzlichen Glückwunsch. Eine kleine Anerkennung macht sich dann wieder auf den Weg zu dir.
Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache an dieser Stelle. Die Redaktion der German Seahawkers befindet sich momentan aufgrund von vielerlei anderer Verpflichtungen in einem kleinen Engpass, was mich wieder mal darauf hinweisen lässt, dass wir eigentlich permanent auf der Suche nach Leuten sind, die selbst gerne schreiben oder berichten und das über die Seattle Seahawks tun wollen. Wir haben die optimale Plattform dafür, haben die Plattform für euch und wollen diese euch anbieten. Also wer Lust hat, der darf sich gerne bei uns melden, uns mal schreiben. Eine genaue Ausschreibung findet ihr in den Shownotes.
2-Minute-Warning, was wir noch sagen wollten.
Ja, es ist schon wieder soweit. Das 2-Minute-Warning. Hier nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Das Spiel der Seahawks in Week 15 findet statt am Sonntag, den 20.12. um 22.05 Uhr zu Hause gegen die Cleveland Browns. Und es gibt in Deutschland erneut lediglich einen NFL Game Pass Stream zu sehen.
Am Wochenende gibt's bereits ein Spiel. Und zwar die Jets treffen auf die Cowboys in der Nacht auf Sonntag um 2.25 Uhr. Falls ihr da nicht schlafen könnt, aufmerksam sein. Auch was Fantasy-Football angeht, dass ihr die Spieler rechtzeitig aufstellt, ist halt vor Weihnachten, gibt's am Samstag noch ein Spiel. Von den frühen Spielen am Sonntag würde ich am ehesten mal Carolina bei den Giants empfehlen. Carolina, weil sie ungeschlagen sind und, muss man zugeben, durchaus attraktiven Football spielen. Vielleicht nicht ganz so attraktiv wie die Seahawks im Moment, aber akzeptabel. Und die Giants sind natürlich immer interessant zu sehen, allein schon, weil es unter Garantie mindestens 2-3 verrückte Catches von Odell Beckham Jr. gibt. Ansonsten ein kleiner Hinweis abseits der NFL. Die Bowl Games im College Football beginnen ab dem 19.12. Da das alles etwas unübersichtlich ist und es eine Masse an Bowl Games gibt, aber einige von euch vielleicht über die Feiertage dort mal reinschauen wollen, werde ich einen Überblick, ich glaube, der war von SB Nation, verlinken, wo die Bowl Games quasi nach Attraktivität sortiert werden, damit auch die Leute, die jetzt so nicht Ahnung vom College Football haben, wissen, was sich möglicherweise eher lohnt oder was eher nach Langeweile aussieht. Die wichtigsten Bowl Games und die Halbfinals zu den Playoffs finden übrigens am 31.12. und der 1.1. statt, aber es gibt auch sonst ansonsten durchaus einige attraktive Spiele.
Ja, für dich als großen Clemson-Fan ist das ja ein Feiertag am Feiertag, oder? Am 31.12. an Silvester musst du dann ja dich wahrscheinlich vom Essenstisch verabschieden und das Halbfinale schauen, oder wie sieht's aus?
Ja, auf jeden Fall, das lasse ich mir nicht entgehen und hoffe irgendwie, dass diese tolle Regular Season irgendwie noch mit dem Erfolg in den Playoffs gekrönt wird.
Gut, vorher heißt es natürlich noch weiter schön NFL-Football schauen und deshalb wünschen wir euch jetzt auch am Sonntag viel Spaß und verabschieden uns für diese Woche von euch. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut.
Go Hawks!
Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks!
Ich habe mir gerade noch überlegt, soll ich noch apropos Wind aus den Segeln nehmen? Weil in Cleveland windet es ja immer total krass, gell?
Ja, aber wir spielen ja daheim.
Ach so. Ja, gut, Max. Applaus.
Aber
ich habe mit
A for effort.
Ja. Danke, danke. Gut, ich mache weiter. Das mit den Nachtraden. Oh, warte mal kurz, die Post kommt. Ich muss ganz kurz gehen. Ich komme gleich wieder.
Tari, tara, die Post ist da. Tada, tada, tada. Und der Max ist weg. Tada. See a minute, Mr. Postman. Mr. Postman, you can see. Tada, tada.
Tada, tada. So.
Tam.
Tari, tara, die Post ist da.
Hast du mich gehört?
Ich dich? Hast du gesungen oder was?
Ich habe auch gesagt, Tari, tara, die Post ist da, als du weg bist.
Echt?
Ja.
Nein.
Dann habe ich versucht, Hello Mr. Postman von Beatles zu singen. Dann ist mir aufgefallen, dass ich die Lyrics nicht kann.
Schubidu, schubida, ba, ba, da, ba. Das klingt doch vielversprechend. Schön, ja?
Sorry.
Ja, wolltest du was sagen?
Ich habe gerade woanders hingeguckt, wusste jetzt nicht, wo du bist und habe gedacht, das wäre mein Einsatz.
Kein Problem.
Panther Sam Cook liegt auf Platz 4, was seine durchschnittliche Puntweite.
Ich liebe solche Wortspiele immer, das ist so geil mit den Englisch und durchschnittliche Puntweite. Und eigentlich musste man auch beim Gewinn des zweiten Titels Respekt vor der Ravens Defense und so Namen wie Ed Reed, Ray Lewis, Haloti Ngata, oder wie heißt er?
Haloti Ngata, das G wird nicht gesprochen.
Und so Namen wie Ed Reed, Ray Lewis, Haloti Ngata oder Terrell Suggs. Terrell oder Terrell? Ach komm, Terrell. Gib mir doch nicht so scheiß Namen hier, Junge.
Harrison Jackson, wenn das bis zur Lynch. Harrison Jackson, wenn das bis zur Lynch. Harrison Jackson werden das bis zur Rückkehr von Marshawn schon richten. Und damit sind wir beim Tellerrand. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Montag spielen die Vikings bei den
Donnerstag,
Cardinals.
Donnerstag auf Montag. Oh.
Ja, die Nächte werden länger.